So, ich möchte weitermachen mit dem Propheten Elia. Ja, und wir haben das erste Kapitel, in dem geschrieben steht, was er gemacht hat. Er taucht, das ist 1. Könige Kapitel 17, er tauchte plötzlich auf. Also von ihm wird nichts weiter berichtet. Er tauchte plötzlich auf im Hause des Königs Israels. Ahab war dessen Name und sagte, es wird nicht regnen, ich sage es denn. Und Elia hatte das Bewusstsein, ich stehe hier nicht vor dem König Israels, sondern ich stehe vor Gott. Wer ist der König Israels? Vor dem habe ich keine Angst. Ich stehe vor Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er hat mich beauftragt und ich tue, was er mir gesagt hat. Ich sage dem König, es wird nicht regnen, ich sage es denn. Und dann hat er sich einfach umgedreht und ist weggegangen. Und er ging zu dem Bach Krit, Gott hat ihn dahin geführt. Und er wurde mit Wasser versorgt, eine längere Zeit, ja, denn eine Quelle irgendeines Baches versiegt nicht von heute auf morgen, wenn es nicht regnet, sondern es kommt noch längere Zeit aus der Quelle Wasser hervor und der Bach fließt. Und die Raben haben ihn gespeist, morgens und abends, und sie brachten Brot und Fleisch. Ja, und Karin sagt, dass davon auszugehen ist, dass die Raben vom Tisch des Königs das Brot geklaut haben und auch das Fleisch und dem Elia gebracht haben. Also da steht nicht nur ein Rabe, sondern Raben. Gut. Und dann, nachdem der Bach versiegte und Elia kein Wasser mehr trinken konnte, hat Gott eine neue Versorgungsquelle für ihn eröffnet. Also, ich habe gesagt, wir können davon ausgehen, Gott gibt uns eine Versorgungsquelle und wenn die versiegt, ja, dann führt er uns zu einer anderen Versorgungsquelle. Er ist unser Versorger. Werft alle eure Sorgen auf ihn, auf Jesus und somit auf den Vater. Er sorgt für euch. Er sorgt für euch. Ist ein bisschen kälter geworden, habe ich den Eindruck. Kann das sein? Die Versorgungsquelle Wärme muss eröffnet werden. Ja, ich sehe das, wenn einige sich ein bisschen zuschnüren und ich selber spüre so ein bisschen, dass es kühler geworden ist. Dann brauchen wir eine neue Wärmequelle. Oder die alte muss mehr aktiviert werden. Nase kitzelt. Kann ja mal vorkommen. Macht nichts. Okay. So, und dann wurde er zu einer Witwe geführt nach Zapat. Das liegt im heutigen Libanon, nahe der Stadt Sidon. Und diese Witwe hatte nur noch für eine Mahlzeit ein bisschen Öl und ein bisschen Mehl. Und sie wollte sich für ihren Sohn und für sich selber die letzte Mahlzeit zubereiten. Und da kommt der Elia da hereingeplatzt. Normalerweise, ja, so steht das in der Apostelgeschichte, sollten die Apostel und die Christen, sollten die Witwen versorgen. Kitzelt immer noch. Sollten die versorgen, die Witwen. Und Gott sagt zu Elia, nicht geh nach Zapat und versorge die Witwe und ihren Sohn, sondern er sagt zu ihr, geh nach Zapat, da ist eine Witwe, die wird dich versorgen. Heftig, ne? Wenn man nicht weiterliest. Ja, so. Und die wollte sich gerade die letzte Mahlzeit zubereiten und Elia sagt, gib mir zuerst. gib mir zuerst. Ich sage dazu, ich habe großen Hunger, ich habe einen weiten Weg hinter mir. Und die Witwe hat gedacht, wenn ich dem zuerst gebe, der isst mir alles auf. Kennt ihr solche Gedanken? Ja. So, und dann sagte Elia aber, da kommt die Erlösung, das Öl im Krug wird nicht abnehmen und das Mehl im Topf wird beständig drin sein. Das war die Zusage. Und Gott sagt, gib mir zuerst. Gib mir zuerst von dem, was du hast. Und wenn du die Bibel nicht kennst, dann denkst du, oh, Gott will mich ausnehmen. Wenn ich ihm jetzt das gebe, was ich habe, und der sagt auch noch, ich soll das geben, dann habe ich das nicht mehr, dann habe ich weniger und dann geht es mir gar nicht gut. Aber wenn man Gott kennt, dann weiß man, wenn er sagt, gib mir das, was du hast, gib es mir. Ja, gib mir davon, gib es mir. Wer Gott kennt, der weiß, Gott will das vermehren, was ich ihm gebe. Ja, sie sollte ihm Öl und Mehl zubereiten. Sie sollte es ihm geben, das Brot, was dadurch hervorkommt. Und sie hat es getan. Und das Öl im Krug nahm nicht ab und das Mehl im Trog war beständig da. Versteht ihr? Gott möchte unseren Glauben. Er möchte unseren Glauben. Und Glauben heißt nichts anderes, als ihm zu vertrauen. Aber um ihm vertrauen zu können, ist es nötig, dass wir ihn kennenlernen. Dass wir wissen, wie er ist, dass wir seine Wege kennen. Ja, dann wissen wir, wenn ich ihm das gebe, habe ich nicht weniger, sondern dann habe ich mehr. Ich meine, jeder Bauer weiß doch, ich muss von dem, was ich geerntet habe, Korn zurücklegen, um das wieder auszusehen, um mehr davon zu empfangen. Das ist ein von Gott gegebenes Prinzip. Und was sollte Elia, wer die Geschichte insgesamt schon kennt, auf dem Berg Karmel tun? Ja, er sollte einen Altar zubereiten, mit 12 Steinen bauen und darauf sollte er Holz legen, auf das Holz den Stier und dann sollte er noch 12 Eimer voll Wasser drauf gießen. Aber es gab doch kaum Wasser, es war doch eine regenlose Zeit, 3,5 Jahre hat es nicht geregnet. Und im Grunde, vielleicht war es das letzte Wasser, was da oben auf dem Karmel zu finden war. Oder mehr im Tal vom Karmel zu finden war. Das musste Gott gegeben werden, damit es dann anfangen konnte zu regnen. Darüber habe ich nachgedacht. Und ich denke, dass deshalb auch, da gibt es tiefere Einsicht noch, aber dass deshalb auch das Wasser auf den Altar mitgekippt werden sollte. Ein Graben auch noch, aber es sollte auf dem Altar gekippt werden und dann in den Graben gesammelt werden. Und das Feuer, als Elia betete und dann fiel, das verzerrte auch das Wasser. Und danach, um es kurz zu machen, ging Elia und betete 7-mal. Er musste heftig beten, weil es war nicht einfach ein Gebet und dann kam die Wolke am Horizont des Meeres, sondern er musste 7-mal in Geburtswehengebet sein und beten. Und dann sah sein Diener am Horizont eine Wolke so groß wie eine Hand. Na, ist klar, ne? Die war noch weit weg und je näher die Wolke kam, umso größer wurde sie gesehen. Am Horizont war sie klein zu sehen, aber sie war schon groß und die kam und dann regnete es. Und es regnete und es regnete. So, das ist ein göttliches Prinzip. Geben, 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 bewirkt empfangen, empfangen, empfangen. und empfangen. Ja, geben ist glückseliger als nehmen. Ja, aber ich empfinde das nicht so. Wenn ich gebe, habe ich ein ganz komisches Gefühl. Na, jetzt habe ich es nicht mehr. Ich benötige das doch, was ich da weggegeben habe. Aber geben setzt den Segen frei. Ich denke gerade daran, Karin und ich hatten, es ist schon über 20 Jahre, 25 Jahre her, vielleicht auch 30 Jahre, spielt jetzt keine Rolle, es ist lange her und wir sind in Schulden geraten. Vielleicht hatten wir 10.000 D-Mark Schulden zur damaligen Zeit und ich hatte dann so einen kleinen Job und habe dafür 500 D-Mark bekommen. Und ich hatte die Stimmung, ich muss diese 500 D-Mark jetzt der Sparkasse geben, ja, damit meine Schulden ein bisschen gesenkt werden. Aber Gott sagte, nein, nicht der Sparkasse geben. Ich sorge für dich, dass die Schulden getilgt werden. Diese 500 D-Mark, die überweis einem Israel-Hilfswerk, die zur damaligen Zeit auch Juden aus der Sowjetunion herausgebracht haben oder aus Russland. Und schreib auf den Überweisungsschein Schuldentilgung. Und das habe ich gemacht, habe die 500 Euro dahin überwiesen. Und nach einer gewissen Zeit, ich weiß nicht mehr, wie lange es gedauert hat, kam, das war in einer anderen Stadt, eine Person auf mich zu und sagte, das soll ich dir geben. Das war ein Briefumschlag und als ich diesen Briefumschlag öffnete, war, das soll nicht für die Gemeinde sein, hat die Person gesagt, sondern für dich und deine Familie. Da waren 50.000 D-Mark drin. Wir konnten unsere Schulden bezahlen, wir haben den Zehnten davon gegeben und unser Auto war auch kaputt. Und das, also Karins Auto war auch kaputt, war auch nicht mehr so das beste Auto, auch schon älter. Und hatten erst die Stimmung, ja, wir gucken uns mal nach einem neuen Golf um oder nach einem neueren, ne, neueren Gebrauchten. Und dann hörte ich in mir, wieso denn einen Golf? Das ist doch ein Volkswagen. Aber ihr seid doch mein Volk und nicht das Volk des Geistes dieser Welt. Schaut doch mal nach einem BMW. By my word. BMW, Englisch, by my word. Ja, durch mein Wort, ne? Übersetzt. Und dann haben wir uns umgeschaut und es hieß in mir, ihr habt so viel Scherereien gehabt mit dem Auto und dann ging das kaputt und jenes kaputt und so. So, und dann haben wir nachgeschaut und dann haben wir für 17.000 D-Mark einen gebrauchten BMW, ein Dreier BMW gekauft und der war in der Unterhaltung nicht teurer, weil nicht mehr so viele Reparaturen anfielen. Nicht teurer, als wir das zuvor mit der Golfklasse erlebt hatten. So, ich weiß nicht, was wir mit anderen Geldern noch gemacht haben, da war dies und das, was noch. Ja, also, und wir haben das hier als Gemeinde immer wieder erlebt, dass der Herr uns als Gemeinde gesegnet hat. Wir haben gegeben, auch als Gemeinde, und Geld kam in die Gemeinde hinein. Wir hatten hier mal eine apostolische Konferenz und Missionare waren hier und wir haben jahrelang haben wir einen Missionar und seine Familie unterstützt, die in Irian Jaya, das ist dabei Neuguinea, ja, Indonesien ganz hinten, Richtung Australien, Neuseeland, den haben wir jahrelang unterstützt, für seine Arbeit. Der ist dort in den Dschungel gegangen und zu einem Stamm, Fayu-Stamm. Und dieser Stamm, der hatte noch zuvor noch nie Kontakt gehabt zu der zivilisierten Welt und auch nicht zu Weißen. So, und der ist da reingegangen und hat die über die Jahre dann zu Jesus geführt. Der ganze Stamm bekehrte sich. Und der war auch hier bei der apostolischen Konferenz. Und wir als Gemeinde hatten mal wieder mehr Schulden, als gut war für uns als Gemeinde. Ja, wir haben ausgegeben und im Glauben, dass Gott uns hilft und das Geld herbeischafft. So, und dann jemand, der hatte es aufs Herz gelegt bekommen und hat dann zu den Versammelten, der Raum war ganz voll, es waren vielleicht 300 Leute hier, der hat es aufs Herz gelegt bekommen, für uns als Gemeinde sammeln zu lassen. Und das hat er dann angesagt und dann haben wir gesammelt und ich wusste nicht, wie viel in den Körben an Geld enthalten war. Wusste ich nicht. Und ich hörte in mir, wie der Heilige Geist sagte, er hat mir keinen Befehl gegeben, er hat gefragt. Hat mich gefragt, ob ich das Geld, was eingesammelt worden ist, dem Missionar, der mit seiner Familie über viele Jahre in den Dschungel gegangen ist und auf vieles verzichtet hat, ob ich ihm dieses Geld, was gesammelt wurde, übergeben, schenken würde. Oh, oh. Ich wusste nicht, wie viel drin war, das in den Körben. Und ich wollte ja gehorsam sein dem Heiligen Geist und ich habe ja gesagt. Und dann habe ich nach vorne gerufen, auch die anderen apostolischen Leiter. Und dann habe ich gesagt, was ich im Herzen empfangen habe und dass wir ihm das Geld übergeben. So, und wisst ihr, als ich dann erfuhr, wie viel Geld da drin war, kam ich doch ins Grübeln. Es ging Richtung 30.000 D-Mark. So habe ich das noch in Erinnerung. Also es war ganz viel Geld. Ja, und wir hatten übermäßige Schulden bei der Bank. Alles klar, es dauerte ein paar Monate. Dann kam das Geld, um diese Schulden dann auch tilgen zu können. Also die Schulden über dem hinaus, was wir hier, was das Gebäude betrifft, hatten. So, und wisst ihr, was mit dem Geld dann gemacht wurde? Der ging zurück nach Indonesien, Irian Jaya, und da gab es eine, nicht unter den Fayus, nicht bei dem Stamm dort im Dschungel, sondern in einer Stadt, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, und das war eine Missionsversammlung. Missionare kamen dort zusammen und dort wurde ihm dann gesagt, oder er bekam das mit, dass die Missionare schon 2 oder 3 Monate kein Geld überwiesen oder gegeben worden ist. Und dann hat er erst auf dem Herzen den Missionaren, ja, die Gehälter, die da ausstanden, von dem Geld, das Geld zu geben. Also es war ein größerer Plan dahinter, als ihm nur das Geld zu geben, sondern die Missionare dort in Irian Jaya, ja, wurden, die hatten ja auch Familien und so und benötigten Geld, dass das Geld zu denen kam. Und somit sind wir als Gemeinde auch noch zum Segen geworden für die Missionare dort. Was will ich sagen? Gib mir zuerst. Es war gut, dass ich nicht wusste, was in den Körben drin ist. Ja, ich habe das entschieden, weil der Heilige Geist mich gefragt hat. Ich habe also nicht erst die Leiterschaft zusammengetrommelt und wenn wir jetzt alle einig sind, dann kann ich das machen. Nein, es war eine Entscheidung, die ich treffen sollte und das habe ich dann auch getan. Fertig. Und wir sind bis heute finanziell nicht untergegangen. Er hat immer wieder geholfen. Ja, und er hat vielen von euch für uns Gemeinde zum Segen setzt, ich sage mal alle, ja, sodass wir überleben konnten, auch in der Vergangenheit, die gegeben haben. Sollen gesegnet sein. Ja, Halleluja. So, vielleicht verstehen wir jetzt ein bisschen besser. Das sind Gottes Wege. Ja, das sind Gottes Wege. Er möchte, dass wir ihm vertrauen. Darum geht es. Er möchte, dass wir ihm vertrauen, dass er uns nicht hängen lässt, wenn wir geben, sondern dass ein größerer Segen freigesetzt wird. Capito? Capito. So, und der Heilige Geist hat mir gesagt, ich soll niemanden bedrängen zu geben. Ich soll erzählen, wie Gott wirkt, und jeder soll selber Freude bekommen zu geben. Ja, sonst funktioniert das nicht. Ne? Denn ein freudigen Geber, der ist besonders beliebt bei Gott, ne? Obwohl er auch den Geber, der nicht so freudig dabei ist, liebt. Ne? Also er liebt alle. Aber da liegt ein besonderer Segen drauf, wenn wir es von Herzen mit Freuden tun. Eine andere Geschichte. Ich habe eine Geschichte, ein Buch, das heißt Stärker als Dämonen. Ist kein dickes, großes Buch. Ich hole das mal. Habe ich neu überarbeitet und herausgebracht. Und da geht es um jemanden, der sich zurückgezogen hat für Jahre und Jesus gesucht hat und ihn erlebt hat. Ja, jetzt finde ich es nicht. Das ist ja seltsam. Ah, jetzt habe ich es. Und irgendwann wurde er bekannt, weil eine Frau sehr besorgt war um ihre Kinder. Die waren krank und es sah nicht gut aus. Und dann wurde dieser Frau gesagt, da gibt es einen, der hat sich dort in das sumpfige Gebiet Richtung Ägypten, Gazastreifen Richtung Ägypten zurückgezogen. Und das ist ein sehr heiliger Mann. Und dann ist die Frau mit den Kindern dahin. Und der hat gebetet und die wurden sofort gesund. Und die Frau hat das herumgesprochen. Und dann kamen immer mehr Menschen. Und die Menschen hatten ihre Nöte und er betete und alle wurden gesund. Menschen, die mit bösen Geistern belastet waren, wurden frei. Also da geschahen großartige Dinge und das sprach sich herum. Und immer mehr Menschen kamen. Und viele siedelten sich bei dem an, ja, bei dem Hilarion siedelten sich bei dem an, bauten da ihre Hütten und lernten von ihm. Und immer mehr kamen und es wurden Tausende. Und wenn der herumging, dann folgten ihm manchmal 2000, manchmal 3000 Leute. Stell dir vor, du bist so heilig in Christus und du gehst durch Rinteln und 1000 oder 2000 oder 3000 Leute folgen dir. Ja, das war bei dem so. Wenn der reiste, zogen seine Leute, mit denen er dort zusammenlebte, mit ihm. Und die wollten immer in seiner Nähe sein. Und er selber hatte die Stimmung, ich muss die alle loswerden. Ich will jetzt mal wieder ganz alleine mit Jesus sein. Ich möchte. Ne? Und er hat es ein paar Mal geschafft, aber die haben dann doch herausgefunden, wo er sich befindet. Und dann sind die ihm nachgereist und dann hatte er sie wieder. So. Jesus sind auch Tausende nachgefolgt. Einmal waren es 5000 Männer, Frauen und Kinder, vielleicht sollte man die dazu rechnen. Und die hatten nichts zu essen und er hat die 5 Brote und die paar Fische, die da waren, hat er vermehrt, sodass alle satt wurden. Aber ich bin ja, wollte ja etwas anderes euch mitteilen. da gab es viele, die mit Freuden Hilarion und seine Tausende versorgten. Ja, und dann gab es da einen, der hatte viele Güter und hätte ab und an wirklich Hilarion und seinen Leuten Nahrung zukommen lassen können. Aber er war geizig. Aber er wollte doch auch imponieren bei Hilarion. Und dann hat er eines Tages doch was gegeben und dann Essen gegeben. Und Hilarion, ich mag das nicht. Wer hat das denn gegeben? Der Geizige. Ja, sagt Hilarion, dann gibt es dem Vieh. Und das Vieh fing an zu brüllen. Die wollten das nicht. Das Vieh fing an zu brüllen. Hilarion und seine Leute mochten es nicht. Und das Vieh fing an zu brüllen. Ja, also das von einem Geizigen hat einen bestimmten Gestank. Und er hat es nur gegeben, weil er Anerkennung wollte. Aber nicht mit freudigem Herzen. Ja, also falls du keine Freiheit im Herzen hast zu geben, das kann geändert werden, wenn du das möchtest. Bitte Jesus, dass er dich befreit von dem, was dich in Unfreiheit hält, zu geben. Ja, also dem freudigen Geber, ja, der hat einen besonderen Segen offen von Gott. Also ich kann das nur empfehlen, stärker als Dämonen, eine Geschichte eines Mannes aus dem 3. Jahrhundert. Also diese Geschichten, ja, es wäre super, wenn das heute wieder so geschehen würde. Also nicht nur Azusa Street vor 100 Jahren, sondern schon 300 nach Christus. Und das war nicht der einzige zu der Zeit. Da gab es einen Antonius, der lebte in der ägyptischen Wüste und war auch Einsiedler. Und durch den wurden viele Menschen gesund, viele Menschen befreit von Krankheiten. Und zudem kamen die auch zuhauf. Tausende siedelten sich dort in der Wüste mit an. Tausende. Und das waren die Ursprünge des Mönchtums. Das Mönchtum im Laufe der Jahrhunderte kriegte dann eine ganz komische Gestalt. Aber die Anfänge waren rein. Ja, diese Männer Gottes und auch Frauen Gottes, die damals aufstanden und Gott suchten, ja, die waren rein und die hatten eine klare Sicht der Dinge mit Gott. Ja, der Anfang war gut und richtig, aber was daraus geworden ist, wissen wir ja. So, jetzt bin ich ganz woanders gelandet und bin von Elia abgekommen, aber der Geist des Elia ist da. Der Geist des Elia ist sozusagen ein Geist im Heiligen Geist. Und der Geist des Elia, der soll auf uns kommen, ja, dass wir in dem gehen können, was der Heilige Geist als Geist des Elia macht. Okay, Elia und die Witwe und ihr Sohn wurden versorgt. Dann starb plötzlich der Sohn der Witwe. Und die Witwe war entsetzt. Und sagte zu Elia, was habe ich mit dir zu schaffen, Mann Gottes? Jetzt kommt mir meine Sünde wieder vor Augen. Also manchmal geschehen Dinge, wo etwas, was tief in uns vergraben ist, uns vor Augen geführt werden soll. Ja, es war nicht Gott, der den Sohn getötet hat. Solche Dinge tut nur der Teufel. Da gab es irgendein Anrecht. Es steht nicht geschrieben, was für ein Anrecht das war. Aber Elia dachte zuerst, es wäre auch Gott, der das. Denn er sagt, lass uns das mal lesen. Ich habe es gerade nicht parat. Er sagte erstmal zu der Witwe, gib mir deinen Sohn. Und dann legt er den Sohn der Witwe auf sein Bett. Und dann legte er sich auf das Kind dreimal und rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, lass sein Leben in das Kind zurückkehren. Aber zuvor sagte er noch und rief den Herrn an, das ist Vers 20, sprach, Herr, mein Gott, tust du sogar der Witwe, bei der ich ein Gast bin, so Böses an, dass du ihren Sohn tötest? Also damit drückt er aus, dass er selber dachte, es wäre Gott gewesen, der das getan hat. Aber dann besann er sich, und dann besann er sich, nahm das Kind, legte sich auf das Kind dreimal. Ich denke, dass er das Kind so gelegt hat, wie Jesus am Kreuz hing, und hat sich dann auch so auf das Kind draufgelegt. Das ist Identifikation. Ja, Jesus hat uns, die wir getrennt waren von Gott, der das Leben ist, und tot waren, obwohl wir noch seelisch und körperlich gelebt haben, hat uns am Kreuz auf sich genommen. Und wir sollen uns jetzt mit Jesus am Kreuz identifizieren. Er nahm unseren Tod in sich auf und wir nehmen sein Leben in uns auf. Das ist der Austausch. Und Elia hat hier sich auf das Kind gelegt und hat gebetet, Herr, mein Gott, lass sein Leben in das Kind zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme Elias und das Leben kehrte in das Kind zurück und es wurde wieder lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es hinab vom Obergemach ins Haus und gab es seiner Mutter und sprach, siehe da, dein Sohn. Elia sagte, gib mir deinen Sohn. Und Jesus sagt, gib mir dein Problem, gib mir deine Not. Ich reiß dich aus der Not. Psalm 91 sagt, er ruft mich an, deshalb will ich ihn erhören. Er ruft mich an. Gott möchte, dass wir ihn anrufen. Und nicht zuerst beim Arzt. Er will, dass wir ihn anrufen. Er ruft mich an, deshalb will ich ihn erhören. Allein die Anrufung hat die Zusage, ich erhöre. Ich bin bei ihm in der Not. Ich reiße ihn aus der Not heraus und bringe ihn zu Ehren. Ich gebe ihm langes Leben und zeige ihm mein Heil. Das ist der Weg. Und da steht nicht, wenn du in großer Not bist, dann werde ich dich herausreißen. Da steht auch nicht, wenn du in einer mittelgroßen Not bist, dann werde ich dich herausreißen. Oder wenn du in einer kleinen Not bist, werde ich dich herausreißen aus der Not. Sondern da steht Not. Bist du in einer kleinen Not, ruf ihn an. Bist du in einer mittelgroßen Not, ruf Jesus an. Bist du in einer großen Not, dann lass es bleiben. Nein! Ruft ihn an. Er hat gesagt, er ruft oder sie ruft mich an. Deshalb werde ich erhören. Halleluja. Nimm das ernst. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihn anrufen. Er ist das Leben. Er möchte nicht, dass wir in dieser Welt nach Leben suchen. Er ist das Leben. Und wir kommen oft in Nöten, weil wir uns vielleicht kleine Not ein bisschen von ihm abgewandt haben. Mittelgroße Not, dass wir uns ein bisschen mehr von ihm abgewandt haben, merken es gar nicht. Große Not kann sein, dass wir uns in einem größeren Stil von ihm abgewandt haben. Er möchte unseren Blick auf ihn richten lassen durch die Not. Wenn wir ihn anrufen, wir haben die Zusage, dass er erhört. Ist das nicht super? So, und meist ist es so, so habe ich es erlebt, dass die Hilfe oder das Herausreißen aus der Not ein paar Tage dauerte. Da wird das Vertrauen wird geprüft. Ne? So, die Witwe war in großer Not. Ihr Sohn war gestorben. Und Elia sagt, gib mir deine Not, gib mir deinen Sohn. Und Elia betet zu Gott und Gott erhörte und der Sohn wurde wieder lebendig. Und dann sagt diese Witwe, also das war keine alte Witwe, ja, die hatte noch einen jungen Sohn, vielleicht 30 Jahre alt. Die sagte, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Das sagt mir, wir müssen in der Wahrheit sein, denn wenn wir in der Wahrheit sind, dann beten wir die Wahrheit. Und wenn wir die Wahrheit beten, dann sind wir in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Und wenn wir in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes sind, dann erhört er unser Gebet. Können wir das so sehen? Er erhört kein seelisches Gebet, was vielleicht mit Lüge oder mit Selbstsucht getränkt ist. Er hört die Gebete der Wahrheit. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Und in ihm sind die Wahrheiten. So, und dann kommt die Wende zur Gnade. Die Wende zur Gnade. Ja, es waren ungefähr 3 Jahre, vielleicht 3 Monate, 4 Monate vergangen. 3,5 Jahre dauerte die Zeit, wo es nicht geregnet hat. Und Gott sprach zu Elia, wie steht es in 1. Könige 18, Vers 1 und 2? Nach einer langen Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia. Im 3. Jahr, geh hin und zeige dich Ahab, dem König. Denn ich will regnen lassen auf die Erde. Und Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen. Etwas ganz Wichtiges, das kommt mir jetzt wieder in den Sinn. Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, über dem es keinen anderen Gott gibt, der ist es, der es regnen lässt. Und wisst ihr, der Baal ist ein Gott, ein Götze, besser gesagt, ja, der sich als Regenmacher ausgegeben hat. Wenn ihr mich anbetet, dann werdet ihr Frühregen und Spätregen bekommen. Und das wurde nicht an einem Tag in das Volk hinein so gesprochen, sondern über eine längere Zeit. Und irgendwann ging es bei den Israeliten so rum und auch bei dem König, wir müssen Baal anrufen, denn der heißt ja auch Herr, ja, damit es den Frühregen gibt und den Spätregen gibt. Und wisst ihr, und eine lange Zeit, also wir müssen bedenken, Gott ist langmütig, großherzig und barmherzig. Und es regnete trotzdem, trotz dass sie sich abgewandt hatten, und sich zu dem Baal hingewandt hatten. Es regnete trotzdem zu den gegebenen Zeiten. Und die Israeliten dachten dann irgendwann, oh Baal, du bist super. Wir haben Frühregen und wir haben Spätregen. Die Anbetung, die Ehre, die eigentlich Gott, dem Herrn, gebührt, die haben sie dem Baal gegeben. Und es regnete trotzdem weiter. Und es wurden Kinder geopfert im Feuer. Und heute sieht es so aus, dass Kinder im Mutterleib getötet werden. Dass sie sind Opfer. Und die Satanisten glauben, wir werden weiterhin Wohlstand haben, wenn wir weiterhin die Kinder töten. Ja, damit der Satan, sage ich, ja, damit der uns wohlgesonnen ist. Und wir haben Wohlstand. Gott ist großmütig, langmütig und barmherzig. Es liegt nicht an den Kindern, Opfern, dass wir Wohlstand die ganze Zeit hatten und im Moment noch haben, obwohl es sehr schlecht aussieht, was die Wirtschaft betrifft. Ja, es sind nicht die Kinderopfer. Gott ist langmütig. Er möchte, dass das Volk umkehrt und ihn erkennt. Aber irgendwann ist Feierabend. Irgendwann wird das wahre Gesicht des Baal aufgedeckt. Und das war in den 3,5 Jahren, wo es nicht regnete. Da durfte Baal seinen Lohn, weil er angebetet wurde, austeilen. Und das war Dürrezeit, 3,5 Jahre, kein Regen. Versteht ihr, irgendwann ist Zahltag, wenn man Baal, wenn man den Satan anbetet, irgendwann ist Zahltag. Wir waren vor drei Jahren, in Plauen. Und da hatten wir ein Seelsorgegespräch mit einer Frau. Und die sagte, dass ihre Eltern dem Teufel geopfert haben und sind danach zu Wohlstand gekommen. Das ist auch möglich, aber irgendwann, und sie war, die Tochter war schon oft in der Psychiatrie dort und es ging nicht gut her in der Familie, obwohl sie Wohlstand hatten. Der verlangt seinen Lohn, ja, der verlangt seinen Lohn, der Teufel. Und der Lohn war, dass er 3,5 Jahre über Israel Dürre bringen konnte. Versteht ihr? Im Grunde, Baal war kein Regengott, sondern genau das Gegenteil, der Dürre mit sich brachte, Armut mit sich brachte. Denn ein Götze kann nichts geben, weil er nichts hat. Und das wahre Gesicht wurde dann offenbar, 3,5 Jahre lang. So, und dann kam die Wende zur Gnade und Gott sprach zu Elia, ich will regnen lassen auf Erden. So, und Gott spricht zu seinen Propheten. Amos 3, Vers 7 bitte. Amos 3, Vers 7, da heißt es, Gott, der Herr, tut nichts, er offenbare denn seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten. Und Gott hat zu Elia gesprochen, was er vorhat. Dann bitte Johannes 15, Vers 15. Johannes 15, Vers 15. Jesus sagt, ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Das, was der Herr tun will, das will er uns kundtun. Ja, entweder durch einen Propheten oder dass er es uns selber ins Herz gibt. Denn Jesus möchte, dass ein jeder in der Gemeinde prophetisch ist. Das heißt nicht, in der Dienstgabe des Propheten wirksam ist, aber er möchte, dass jeder prophetisch ist und jeder auf die Stimme Gottes hören kann und sie hört. Das ist der Wille Gottes. Meine Schafe hören meine Stimme. Da steht nicht meine Propheten, sondern meine Schafe. Ja, okay. Und er wird uns sagen, was wir tun sollen, wenn in Deutschland gewisse Dinge nicht mehr so gut laufen, wenn die Lichter ausgehen. Er will uns vorher sagen, was wir tun sollen. Er will uns die Versorgungsquellen zeigen. Ja, und es ist wichtig, dass wir dann auch diese Versorgungsquellen in Anspruch nehmen. Denn da selbst, da wird der Herr uns versorgen. Ja, Gottes Gericht war über Israel gekommen, weil es andere Götter an Gottes Stelle gesetzt hatte. Wie gesagt, es regnete 3,5 Jahre nicht. Gehen in die verkehrte Richtung, richten. Richtung bewirkt Gericht. Und das Gericht Gottes ist gut. Warum? Weil er möchte, dass wir umkehren und wieder in die richtige Richtung gehen. Das meint Buße tun. Ja, viele Menschen haben ein verkehrtes Verständnis heute über Buße in Bezug zum Bußgeld. Ja, die Strafe liegt aber auf ihm, wir müssen kein Bußgeld bezahlen. Die Strafe liegt auf Jesus, damit wir Frieden hätten. Aber eins möchte unser Gott, dass wir umkehren. Buße tun heißt nichts anderes als Richtungswechsel. Und zwar um 180 Grad. Und wieder Richtung Jesus gehen. So, Umkehr durch Gericht. Richten, Gericht. Gericht. Gerichtig. Bewirkt, in die richtige Richtung zu gehen. In die richtige Richtung zu gehen. Und deshalb, Gottes Gerichte sind gut. Als die Not der regenlosen Zeit am größten war, da kam Gottes Wort zu Elia: Gehe hin und zeige dich Ahab, denn ich will regnen lassen auf Erden. So, und jetzt bitte Johannes 3, Vers 36. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wird es nicht irgendwann bekommen, sondern der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Das muss man richtig schön verstehen, was da steht. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Aber man kann das ewige Leben haben und erlebt es nicht. Man hat es und sieht es nicht. Versteht ihr? Wenn du ihm nicht gehorsam bist, aber du glaubst an Jesus, dann hast du das ewige Leben, aber du erlebst es nicht, obwohl du es hast. Und du wirst es auch nicht verlieren, Gott ist gnädig, aber du erlebst es nicht. Könnt ihr das sehen? Da steht es doch. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben, in Klammern sage ich, was er hat, nicht sehen. Kommt es? Sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. So, und das griechische Wort für Zorn hat eine super Bedeutung. Das griechische Wort für Zorn heißt Orge. Und Orge meint Zorn zur Gnade. Zorn zur Gnade. Ja, die 3,5 Jahre, wo dürre Zeit in Israel war, Hungersnot, kein Wasser richtig zu finden war und kein Gras und so weiter wuchs. Das war der Zorn Gottes und das war gleichzeitig Gnade, weil das Volk Israel wieder zu Gott zurückgeführt werden sollte. Versteht ihr? Gott möchte, dass du das ewige Leben, das du empfangen hast, auch erlebst. Und deshalb ist es oft so, dass man denkt, oh, warum muss ich das jetzt mit durchmachen und jenes mit durchmachen? Das ist Gericht zur Gnade, damit ich zur Gnade Gottes komme. Ja? Damit ich endlich was merke. Damit ich endlich an die Quelle des Lebens, die in mir ist, gehe und aus der Quelle des Lebens in mir mich satt trinke. Ist doch ein schöner Vers, so gesehen, ne? Du hast das ewige Leben, aber du sollst es auch sehen, du sollst es auch erleben. Also kommt Orge. Gericht zur Gnade, damit du aus Gnaden lebst und aus Gnaden das empfängst, was du bereits schon hast. So ein Schmerz im Körper zeigt an, dass etwas nicht in Ordnung ist. Ist im Grunde etwas Positives. Wenn ich einen Schmerz im Körper habe, was mache ich? Herr, ich rufe dich an. Und Gott sagt, ja, du rufst mich an, deshalb will ich dich erhören. Hätte ich den Schmerz nicht und da würde etwas in meinem Körper vor sich gehen, was mich zu Tode bringen will, hätte den Schmerz nicht, würde ich da überhaupt nicht drüber nachdenken. Also von daher ist ein Schmerz ja auch etwas Positives. Der bringt mich dahin, dass ich Gott anrufe, hilf mir! Jesus, du bist der Retter! Du bist stellvertretend am Kreuz für mich gestorben. Durch deine Wunden bin ich geheilt. Du hast alle meine Sünde vergeben. Und deshalb hat die Krankheit, der Schmerz keine Berechtigung mehr in mir. Mir ist vergeben. Ja, damit ich zu ihm gehe, ihn anrufe und damit er wirken kann, was er sowieso will. Ich habe ja neulich darüber gesprochen, dass es Gott eine Freude ist, uns zu geben, Gutes zu geben. Es ist ihm eine Freude, ein Anliegen. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen. Wer ihm nicht gehorsam ist, wer nicht gehorsam ist, verdirbt Gott seine Freude, weil das Geschenk, was er geben will, zu uns nicht durchkommt, weil wir auf verkehrten Wege sind. Auf dem richtigen Wege machen wir Gott eine Freude und er kann uns geben. Und jetzt die gute Botschaft diesbezüglich, der Heilige Geist ist es, der das Wollen, das Gehorsam sein wollen in uns bewirkt und dann auch das Vollbringen. Er bewirkt in uns den Willen, gehorsam zu sein und dann bewirkt er auch, dass wir es tun. Gott verlangt doch gar nicht von uns, was wir nicht tun können. Es ist der Heilige Geist, der uns in den Gehorsam Christi führt. Das ist doch zusätzlich noch eine gute Botschaft, oder? Ja, Elia sollte sich dem Ahab zur Gnade zeigen. Und Jesus hat sich uns am Kreuz zur Gnade gezeigt. Und nun sollen wir der Welt die Gnade Gottes zeigen, indem wir das Evangelium verkündigen. Jetzt ein paar Gedanken zur Furcht des Herrn. Hiob 28, Vers 28. Hiob 28, Vers 28. Ein wunderbares Wort hat mir sehr geholfen. 28, 28. Und sprach zum Menschen, siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und meiden das Böse, das ist Einsicht oder Verstand. Das Böse meiden, wer das Böse zu meiden weiß, der hat Verstand. Und die Furcht des Herrn ist nichts anderes als Gott zu glauben. Sein Wort aufzunehmen und mit der Hilfe des Heiligen Geistes darauf bedacht sein, das Wort nicht verlieren zu wollen. Und dann dem Heiligen Geist sagen, wenn die Zeit gekommen ist, wenn er Weisung gibt, dass wir dann gehorsam sein sollen, dass wir ihm sagen, ich will gehorsam sein, hilf du mir zu tun, was du möchtest. Wenn du das nicht machst, dann mache ich es nicht. Hast du das schon mal so gesagt? Ich habe das oft gesagt. Wenn du mir nicht hilfst, dann mache ich es nicht. Wenn du mich nicht bewegst, das zu tun, dann mache ich es nicht. ist so eine klare Ansage. Ja? Mein Fleisch kann dir nicht gehorsam sein. Mein Fleisch hat nicht die Kraft, dir gehorsam zu sein. Ich benötige dich, Heiliger Geist. Ich will dich. Übernimm mich, damit ich gehorsam bin. Ich will in dem gehen, was du machst. Übernimm mich, pack mich, tu es durch mich. Und dann habe ich mich erlebt, dass ich plötzlich das getan habe. Oft war das so, oft. Es fiel mir nicht leicht, diese 500 D-Mark, wo ich einiges für tun müsste, einfach zu verschenken. Aber er hat es gesagt und ich habe es getan und Segen kam. Versteht ihr es? Das Fleisch steht dagegen. Das Fleisch, das fragt das Portemonnaie. Und das Portemonnaie sagt, wenn du jetzt diesen Hunderter hier rausnimmst, dann habe ich den nicht mehr in mir. Dann habe ich weniger. Das sagt das Fleisch. Und ich sage, Heiliger Geist, hilf mir. Und schwupp geht die Hand ins Portemonnaie und man wundert sich, dass man es gemacht hat. Es ist nur ein Beispiel. Es geht um viel mehr als um Geld geben. Jemanden besuchen, jemanden zu einem bestimmten Ort bringen, wo dem geholfen wird und. Ja? Die Furcht des Herrn. Sprüche 9, Vers 10. Sprüche 9, Vers 10. Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Wer ist denn der Heilige? Jesus. Jesus ist der Heilige. Ihn sollen wir erkennen. Und dann sollen wir uns natürlich untereinander in Christus erkennen. Denn auch du bist ein Heiliger. Aber das geht nur, wenn wir zuerst den Heiligen erkennen. Jesus. Halleluja. So, und wir wollen doch Verstand haben und das Böse zu meiden wissen. So, wie geht's weiter? 1. Könige 18, Vers 3 und 4. Und Ahab, der König, rief Obadja, seinen Hofmeister. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr. Obadja fürchtete den Herrn sehr. Denn als Isabel, die Königin, die Propheten des Herrn ausrottete, nahm Obadja 100 Propheten und versteckte sie in Höhlen, hier 50 und da 50 und versorgte sie mit Brot und Wasser. Die Propheten hatten nichts Böses getan, aber man sagt ja, du kommst ins Gefängnis bei Brot und Wasser. Du mussten in Höhlen sein, mussten sich verstecken. Aber der Obadja, des Königs Hofmeister, versorgte sie. Wie das nun vor sich ging, sei dahingestellt, aber er versorgte sie. Es gab wenig Wasser, es gab wenig Brot, aber er versorgte sie. Wahrscheinlich war Brot und Wasser sehr teuer geworden und er setzte sein Vermögen ein, um diese 100 Propheten zu verstecken und zu ernähren. Hätte die Isabel davon Wind bekommen, dann wäre er dran gewesen, dann hätte sie ihn getötet. Also er fürchtete den Herrn und tat das Richtige, tat das Gute. Die Furcht des Herrn ist ein Geist Gottes. Jesaja 11, im Vers 2 stehen die sieben Geister Gottes und einer der sieben Geister Gottes ist die Furcht des Herrn. Und wir dürfen die sieben Geister Gottes rufen, die sind im Heiligen Geist. Ja, ich benötige die Furcht des Herrn. Heiliger Geist, du bist die Furcht des Herrn. Ich will dich, übernimm mein Leben. Ich will das Richtige tun, hilf mir das Richtige zu tun. So, im Grunde Obadja fürchtete den Herrn, er vertraute ihm. Die Furcht des Herrn ist mit Glauben vereint, mit Vertrauen vereint. Und wer die Furcht des Herrn erbittet, verliert die Menschenfurcht. Was möchtest du lieber haben? Menschenfurcht oder die Furcht des Herrn? Die Furcht des Herrn. Man, Elia hatte keine Menschenfurcht. Er stand da vor dem König und sagte an, was geschehen wird. Hätte er die Menschenfurcht gehabt, dann wäre er nicht zum König gegangen. Menschen zu fürchten bringt zu Fall. Jeremia 17, Abvers 5, lasst uns das nochmal lesen. Jeremia 17, Abvers 5. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und Fleisch für seinen Arm und hält und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Also, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt. Menschen, sich auf Menschen zu verlassen, ist vereint mit Menschenfurcht. Dass man, weil man die Menschen fürchtet, tut, was die Menschen von einem erwarten, damit sie einem tun, was man gerne von ihnen haben möchte. Wir sollen uns nicht auf Menschen verlassen und uns auch nicht auf uns selbst, auf unseren Arm verlassen. Weil dann kommen wir unter Fluch. Ich schaff das. Habt ihr das gewusst? Ich werde es euch zeigen, dass ich ein Mann bin, der das, dies und jenes schafft. Da verlasse ich, wenn ich so spreche, verlasse ich mich auf meinen eigenen Arm und komme unter Fluch. Und mir wird gezeigt werden, dass ich es nicht schaffe. Das ist doch was Gutes, wenn mir gezeigt wird, dass ich es nicht schaffe. Weil dann rufe ich den Herrn an. Dann kommt die Furcht des Herrn. Ja, und unser Gott möchte, dass wir ihn anrufen. Ach, er liebt es, er freut sich, wenn er uns segnen kann. Aber wenn wir uns auf uns selbst verlassen oder auf Menschen, wie sagte ich vorhin, dann frustrieren wir ihn, obwohl er nicht frustriert ist, aber trotzdem hat er ja, sein Herz ist ja für uns. Aber wir wollen doch, dass er sich freut, oder? Also, die Furcht des Herrn. Wir rufen ihn an und sagen, ich schaffe es nicht ohne dich, ich will dich, ich brauche dich, ich will nicht mehr ohne dich, ich will total von dir übernommen sein. In dir sein, wie in einem Safe. Rundherum deinen Schutz. Halleluja. Den will ich haben. Ja. Nicht die Umstände sind für unsere Niederlagen schuld, sondern unser Misstrauen Gott gegenüber. Nochmal, ich habe mir das so notiert. Nicht die Umstände sind für unsere Niederlagen schuld, sondern unser Misstrauen Gott gegenüber. Es fehlt die Furcht des Herrn, wenn wir in Niederlagen sind. Man kann auch sagen, es fehlt der Griff nach Gottes Gnade, wenn wir in Niederlage sind. Es fehlt der Griff nach Gottes Gnade. Ich benötige Gnade. Du auch? Gnade für Rettung, Gnade für Gesundheit, Gnade für Versorgung. Du stehst vor Gott auf dem Marktplatz in Rinteln. Halleluja. Und er steht zu dir. Er steht zu euch, die auf der Bühne seid. Ihr steht vor Gott. Er steht zu euch. Halleluja. So wie gesagt, Obotja vertraute Gott, also der Hofmeister des Königs, und half den Propheten, und setzte dabei neben sein Vermögen auch sein Leben aufs Spiel. Es ist eine Ehre, für Gott zu arbeiten. Das ist eine Ehre, für den Allmächtigen wirksam zu sein, oder? Für den, über den es keinen Höheren gibt, für den, der Himmel und Erde geschaffen hat, der über alle Himmel ist. Es ist eine Ehre, für ihn zu wirken, für ihn tätig zu sein, sein Werk zu tun. Du bist berufen. Noah baute die Arche mit seinen Mitteln und setzte sein Leben ein. Was sagt das denn? Er hat sein Leben eingesetzt, um sein Leben zu retten. Er und seine Familie gingen in die Arche und kamen durch die Katastrophe, durch die Flut, die über die Erde ging, und konnten in der neuen Welt landen. Und unser Gott möchte, dass wir unser Vermögen, unsere körperliche Kraft, unser körperliches Vermögen, dass wir unsere Finanzen, dass wir unsere Seelenkraft, dass wir unsere von Gott gegebene Geisteskraft einsetzen, um die Arche zu bauen. Und die Arche ist der Leib Christi. Die Arche sind die Menschen, die gerettet worden sind und gerettet werden sollen. In Jesus geht es in die neue Welt. Mit und in Jesus. Und wir sollen unser Leben dafür mit einsetzen. Und bedenkt, was ich vorhin gesagt habe, wir benötigen den Heiligen Geist. Sonst sind wir ungehorsam, sonst, das Fleisch kann das nicht bewirken. Das Fleisch kann viel tun, was die Welt betrifft, aber das Fleisch kann gar nichts tun, was das Reich Gottes betrifft. Gar nichts. Dazu benötigen wir den Heiligen Geist. Ich bin Gottes und alles, was ich tue, das tue ich für Gott. Ich gehöre ihm. Du auch. Was hindert uns? Das Fleisch. Und das muss brennen. Das muss brennen. Ne? Und als der Heilige Geist zu Pfingsten das erste Mal kam, 50 Tage nach der Auferstehung Jesu, kam er mit Sturm und Feuer. Das Sturm wehte die religiösen bösen Geister weg, die Ängste. Und er kam mit Feuer und setzte sich auf jeden von denen, die dort in diesem Raum versammelt waren. Und die fingen dann an, in anderen Sprachen zu beten. Und das Beten in anderen Sprachen ist nichts anderes als das Feuer brennt. Das Feuer brennt. Das Feuer brennt. Fleisch wird verbrannt. Ich werde geöffnet für das Wirken des Heiligen Geistes. Ich bin bereit, weil das Fleisch brennt und nichts mehr zu sagen hat, dass der Heilige Geist mich übernimmt, dass ich will, dass der Heilige Geist mich übernimmt. Das Fleisch muss brennen.